Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Die Corona-Krise als Extremexperiment. Der Künstler Clemens Krauß setzt Menschen aus aller Welt auf die virtuelle Psycho-Couch. Die Krise, sagt er, wird wie ein Kollektivtrauma erlebt. Aber was ist daran jetzt Kunst? Ein Gespräch. Kunst kann auch sein, wenn jemand anruft. Das hat die Wiener Galerie Helmuts Art Club als Ausstellungsformat entwickelt. Eine Ausstellung am Telefonhörer. Viele Telefongespräche sind bestimmt schon geführt worden, um ein historisches Gebäude in Berlin zu retten. Denn die berühmte Pölzig-Villa soll schnödem Wohnungsbau reichen. Jetzt gibt es aber gleich zwei Petitionen dagegen. Und das Theater Oberhausen ist in die Serienproduktion gegangen. Das Sujet ist Albert Camus' Die Pest. Und zu den umtriebigen Theatern in der Corona-Krise gehört das Theater Oberhausen. Vergangene Woche haben wir hier bei Fazit bereits über einen Elfriede Jelinek Audiowalk gesprochen. Jetzt hat das Theater eine Miniserie in 5 Teilen gedreht. Und zwar zum Buch der Stunde Albert Camus' Die Pest, das in Printform zurzeit ja so vergriffen ist wie vor ein paar Wochen noch Klopapier. Die Miniserie hat Bert Zander, ein Regisseur, der ohnehin gern Theater und Film miteinander verknüpft, mit dem Ensemble über Videokonferenzen inszeniert und auch Bürgerinnen und Bürger aus Oberhausen sind mit dabei. Stefan Keim findet diese Version der Pest gar nicht mal so schlecht.
Wissen Sie, ich habe mich mit meinem Sohn gerade über die Ratten unterhalten. Was sagen Sie eigentlich dazu?
Ach, da wissen wir eigentlich noch nicht so viel. Die haben sicher nichts zu bedeuten. Da brauchst du dir keine Sorgen zu machen.
So.
Tote Ratten liegen überall in der Stadt. Eigentlich gelten die Tiere als Überlebenskünstler, aber irgendetwas rafft sie dahin. Der Roman spielt in der nordalgerischen Hafenstadt Oran, doch der Ort ist eigentlich nebensächlich. Autor Albert Camus ging es um grundlegende Dinge, wie Regisseur Bert Zander erklärt.
Die Schnittmengen mit unseren Erlebnissen und den Erlebnissen der Figuren in Camus' Roman, die sind natürlich prägnant, aber es gibt natürlich noch eine ganz andere Komponente. Der Roman macht ja noch was ganz anderes, nämlich der zählt ja auch über die Absurdität der Existenz im Allgemeinen, also unter der Besatzungszeit der Deutschen geschrieben.
Camus sah die Pest als Gleichnis für die Nazis. Schleichend ergreift die Seuche Besitz, nicht nur von den Körpern, auch von den Gemütern der Menschen.
Die Menschen in unserer Stadt begannen ungefähr zu dieser Zeit unruhig zu werden. Die Abendzeitungen fragten, ob die Behörden Sofortmaßnahmen ins Auge gefasst hätten, um die Bevölkerung zu schützen. Die Stadtbehörde hatte gar nichts überlegt und nichts ins Auge gefasst, rief jedoch eine Ratsversammlung ein.
Das Theater Oberhausen zeigt die Pest nun als Film in 5 Episoden. Zu Beginn zeigt die Kamera das leere Theater. Die erste Szene spielt auf der Bühne. Dann geht es hinaus in die Stadt, vor Häuserfassaden, auf die Straße, in Parks. Doch die Schauspielerinnen und Schauspieler haben nicht an den Orten gedreht, vor denen sie zu sehen sind. Sie haben sich in ihren Privatwohnungen selbst gefilmt, mit dem Handy. Bert Zander hat per Videokonferenz aus Berlin inszeniert.
Alle Figuren, die eine direkte Rede haben, die nehmen wir immer in einem schwarzen Studio auf, damit wir den Hintergrund unsichtbar haben. Also wir haben kein Bluescreen- oder Greenscreen-Studio, sondern wir machen das sehr simpel, damit wir diese, nennen wir sie Geister, nennen wir sie Hologramme, in die Stadt mitnehmen können.
Geisterhaft wirken die meisten Figuren, weil sie erkennbar in die Spielorte hineinkopiert wurden. Die Körper scheinen keine Bodenhaftung zu haben und durch Wände schweben zu können. Dabei spielt das Oberhausener Ensemble direkt und glaubwürdig. In der Hauptrolle Clemens Dönicke als Arzt Dr. Rieu. Über weite Strecken des Films ist er ausschließlich als Stimme präsent. Nur seine Gesprächspartner sind im Bild, zum Beispiel der Journalist Rambert.
Dürfen Sie denn die Wahrheit schreiben?
Natürlich, die Wahrheit.
Ich meine, dürfen Sie vernichtend urteilen?
Ich nehme an, ein solches Urteil wäre unbegründet.
Für mich gibt es nur bedingungslose Stellungnahmen. Ich kann Ihnen also da keine Auskunft geben.
Dr. Rieu übernimmt Verantwortung und hält sich an seine moralischen Maßstäbe, auch wenn ihn das in schwierige Situationen bringt. In der zweiten Episode, die nächste Woche online geht, fleht Journalist Rombert ihn an, ihm eine Bescheinigung zu geben, damit er die Stadt verlassen kann. Er will zu seiner Frau fahren. Dr. Rieu verweigert das, obwohl er in einer ähnlichen Situation ist und großes Mitleid empfindet. Aber er muss sich an die Gebote der Quarantäne halten, während die Situation immer bedrohlicher wird.
Das Wort Pest war eben zum ersten Mal ausgesprochen worden. Es hat auf der Erde ebenso viele Seuchen gegeben wie Kriege. Und doch finden Seuchen und Kriege die Menschen immer gleich wehrlos vor.
Neben den Profis sind ungefähr 60 Bürgerinnen und Bürger aus der Stadt im Film zu sehen. Dramaturgin Caroline Behrens.
Oberhausenerinnen und Oberhausener dürfen mitmachen und kriegen Erzählertexte, die so ein bisschen immer die Perspektive einnehmen, so das Gesamtgeschehen von dieser Stadtbevölkerung in den verschiedenen Entwicklungsstufen. Und da sieht man schon extreme Parallelen zu dem, was wir auch in den letzten Wochen, also besonders würde ich sagen in der Anfangszeit, wo noch nicht so ganz klar war, womit haben wir es zu tun. Das machen wir ja tatsächlich auf eine Art ästhetisch auch wie dokufiktional.
Die Verkäufer der Abendzeitung schrien aus, die Ratteninvasion sei gestoppt. Aber als Rieu zur Concierge kam, lehnte sich diese gerade aus dem Bett, eine Hand auf den Leib gepresst, die andere am Hals und erbrach unter Krämpfen helle rötliche Galle in einen Abfalleimer.
Die erste Episode dauert eine knappe halbe Stunde und stellt alle wichtigen Personen vor. Die meisten dramatischen Ereignisse kommen erst noch. Dennoch wirkt schon der erste Teil des Oberhausener Pestprojekts inhaltlich wie stilistisch überzeugend. Dass die Figuren wie Gespenster wirken, verstärkt das Gleichnishafte der Geschichte. Dieser Theaterfilm scheint deutlich mehr zu werden als ein Durchhalteprojekt in Zeiten des Shutdowns.
Theater als Miniserie, Stefan Keim über die Pest. Vom Theater Oberhausen online bei ZDF Kultur, Dreisat und auf die-pest.de. Bis Ende Mai werden dann weitere Episoden veröffentlicht. Nicht immer schützt der Denkmalschutz ein Gebäude vor dem Abriss, aber ohne das Denkmalschutzsiegel wird eben noch hemmungsloser abgerissen. Und ein solcher Abriss droht nun einem Haus in Berlin mit reichhaltiger Geschichte. Und zwar der Pölzig-Villa, in der der berühmte Architekt mit seiner Familie lebte, 1930 von dessen Frau Marlene Möschke Pölzig entworfen und gebaut. 1937 kaufte Veit Harlan das Haus. Wahrscheinlich wurde dort der rassistische NS-Film Jud Süß sogar geschnitten. Und jetzt Abriss, Nikolaus Bernau, wenn sich nicht noch die Gegner und Verfasser einer Petition durchsetzen.
Man muss dazu im Hintergrund wissen, dass die Pölzig-Villa das bestpublizierte Einfamilienhaus der Berliner Moderne war. Also das ist nicht irgendein Haus, sondern das war ungeheuer berühmt und zwar auch deswegen, weil es eben eine Frau entworfen hat. Das war da in den 1930er Jahren durchaus ein Faktor.
Warum steht denn das dann nicht unter Denkmalschutz?
Ja, das ist eine sehr komplizierte Angelegenheit. Das Gebäude ist 1990 geprüft worden vom Landesdenkmalamt. Nach den damaligen Kriterien war das zweifellos kein Denkmal. Und zwar einfach deswegen, weil der Bau von 1929-30 von Marlene Möschke Pölzig ist umgebaut worden 1954 und zwar ganz massiv. Dort wurden die Flachdächer, die so richtig schön neues Bau waren und lange Linien und gerade Kante, die wurden ersetzt durch ganz weit überhängende Walmdächer. Dunkel gedeckt. Das Ganze wirkte daraufhin so ein bisschen ja, Frank Lloyd Wright-artig, ja, möchte
so
man
sieht das auf
sagen.
Den Fotos aus.
Genau, und das ist so ein bisschen amerikanisiert, wenn man so will, einerseits. Andererseits ist es natürlich auch eine militante Ablehnung der Berliner Moderne gewesen. Also man nimmt sich ja nicht zufällig dieses Gebäude ausgerechnet. Also in Westend gab es nur wirklich reichlich leerstehende Villen in den 50er Jahren, bei denen man hätte zuschlagen können, das ist die große Krisenzeit des Berliner Immobilienmarktes. Man nimmt sich dieses Gebäude und baut es vollständig um im Äußeren. Aber innen ist es fast vollständig erhalten. Das ist das Irre. Also wenn man durch die Fenster reinguckt, da ist eben dann doch noch die alte Kaminwand erhalten. Da sind die Grundrisse erhalten. Da ist ein Grundriss vor allem mal erhalten, der eben die Gleichberechtigung von Mann und Frau ausdrückt. Also Marlene Möschke-Pölzig hat eben den Kindertrakt und den Familientrakt genauso wertvoll gemacht wie den Trakt mit dem Atelier ihres Mannes. Sie hat ein eigenes Arbeitszimmer für sich eingeplant. Da gibt es einen ganz berühmten Garten an der Seite. Das heißt, man hatte ein vollständig umgebautes Denkmal mit dem originalen Bestand drin, aber eben nicht verbunden, und das ist ganz zentral für 1990, mit dem Verbunden eines großen Meisters, weil es war eben nicht Hans Pölzig. Ja, es war nur Marlene. Mhm. Und dementsprechend fiel das einfach durch die Raster der Zeit 1990 durch. Nur ist die große Frage, ist das noch ein Denkmalverständnis, was heute irgendwie angemessen ist?
Wem gehört das denn?
Das gehört derzeitig einem Immobilienentwickler. Der will dort ein Wohnhaus bauen auf dem gleichen Grundstück. Ist ein wunderbares Grundstück, direkt am Wald gelegen. In Westend ist überhaupt ein sehr schöner Stadtteil mit sehr, sehr schönen Villen. Und da soll jetzt so ein, ja, eine der üblichen Kisten mit 6 Wohnungen drin entstehen. Er hat inzwischen sogar angeboten, dass es Kompensationswohnungen gibt mit niedrigen Mietpreisen, natürlich an anderer Stelle. Das heißt, da ist, was den Berliner Wohnungsmarkt angeht, natürlich auch eine Menge Feuer drin. Ja? Also da will jemand mehr Wohnungen bauen als nur eine Villa. Er will außerdem noch Kompensationswohnungen an anderer Stelle anbieten, die billiger sind. Da ist richtig Geld im Fluss. Und da ist richtig auch ein Problem. Ja, wir sind nun mal eine Stadt mit einer großen Wohnungsnot. Mhm.
Wird denn in Berlin freimütiger abgerissen?
Zweifellos gibt es nicht so diese großen Debatten wie in anderen Städten darüber. Also es gibt immer wieder sehr hysterische und sehr, sehr laute Debatten über ganz besondere Objekte. Wir hatten kürzlich zum Beispiel den Mäusebunker. Ja, das ist so ein Objekt. Aber die Stadt selber ist doch nicht so geprägt von einem Bewusstsein von Tradition, von Historie, von sich erinnern wollen auch. Das ist aber auch logisch. Wenn man sich Berlin anguckt, das mit den Einwohnerzahlen, sagen wir von etwa 1990, das hat seit 1990 seine Bevölkerung einmal zur Hälfte ausgewechselt. Die Hälfte der Leute, die in Berlin wohnen, haben überhaupt nichts mit der Berliner Stadtgeschichte zu tun. Die haben auch die ganzen Berliner Stadtgeschichten nicht gelesen, die Ausstellungen nicht gesehen. Sie haben die Schulbücher selbstverständlich nicht gelesen, in denen in jedem Schulbuch immer das Schauspielhaus von Hans Pölzig mit drin ist oder das Haus des Rundfunks. Das haben die alles nie gelesen. Warum sollten die eine große Empfindung dafür haben?
Gibt es denn Chancen für eine Rettung für dieses Haus?
Ich denke schon. Und zwar einfach deswegen, weil sich einfach ein neues Denkmalverständnis durchsetzt. Und in diesem neuen Denkmalverständnis spielt nicht nur eine ganz zentrale Rolle, was jetzt in der Stellungnahme der Akademie der Künste, immerhin die Akademie der Künste, hat sich jetzt dazu geäußert, eine Rolle spielt, dass nämlich dieses Gebäude einerseits ein Denkmal der Emanzipationsgeschichte innerhalb der Frauen der Architekturgeschichte ist. Es ist auch ein Denkmal der modernen Geschichte, nämlich in ihrem negativen Teil. Veit Harlan war ja nicht etwa ein Reaktionär, was formale Fragen angeht, sondern er war ein ausgesprochen moderner und sehr dynamischer Filmemacher, einer, der auch in einem anderen Regime ganz großartige Erfolge gezeitigt hätte. Veit Harlan war eben ein Teil der faschistischen Moderne. Und das ist ein Problem, damit zu hantieren. Und das ist das, was modernes Denkmalpflegeverständnis immer mehr ausmacht, nämlich diese Sache mit den Grauzonen umzugehen und mit den Widersprüchlichkeiten in der ganzen Angelegenheit.
Dafür gibt es ja auch einen Begriff, habe ich jetzt gelernt, Uncomfortable Heritage.
Genau, das ist Uncomfortable Heritage, also ist einfach der Begriff dafür. Unbequemes, was ich nämlich einfach nicht so in das Bauhauserbe reinstecken kann. Ja, wie eben diese Villa, die war schon von vornherein nicht modern in dem Sinne. Dann kriegt sie diesen Umbau von 1954, der geradezu antimodern ist, ein Statement ist. Das ist ja ein Statement, wirklich sich da mit Walmdächern hinzustellen. Veit Harlan ist ja 1937 nicht durch Zufall in den modernsten Bau von Westend reingegangen, weil er sich als modernen Mann empfunden hat. Ja, nun leider hat der Mann einige der schlimmsten Filme gedreht, die man sich überhaupt nur vorstellen kann, die überhaupt nicht modern waren aus unserem Verständnis. Und genau diese Gemengelage, die wäre aus einer heutigen Perspektive, nicht der von 1990, aber aus einer heutigen Perspektive, absolut vollständigen Grund, das Ding sofort unter Denkmalschutz zu stellen. Entsprechend wird sich herausstellen, wie stark kann der öffentliche Druck sein, um das doch noch zu erhalten.
Nikolaus Bernau über den drohenden Abriss der Pölzig-Villa in Berlin. Danke.
War eine Freude.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Nach dem gewaltsamen Angriff auf ein Kamerateam der ZDF-Satire-Sendung Heute Show am 1. Mai in Berlin sind die Tatverdächtigen wieder auf freiem Fuß. Es seien keine Haftbefehle erlassen worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Berlin im Online-Dienst Twitter mit. Helena Dehler.
Bei 4 Personen reichte die Beweislage für einen dringenden Tatverdacht nicht aus. Bei 2 anderen gäbe es einen Tatverdacht, aber es bestünden keine Haftgründe. Das sagte der Pressesprecher der Generalstaatsanwaltschaft Martin Steltner gegenüber dem RBB. Steltner äußerte sich auch zu einem möglichen politischen Motiv der Täter. Man stünde zwar am Anfang der Ermittlungen, aber nach ersten Erkenntnissen seien die Tatverdächtigen eher dem linken Spektrum zuzurechnen.
Der Journalist Bernd Harder hat im Deutschlandfunk Kultur die Demonstrationen gegen Kontaktbeschränkungen in der Corona-Krise kritisiert. Deren Teilnehmer sehen in den Eindämmungsmaßnahmen eine Verletzung der Menschenrechte und setzen sich gegen eine vermeintliche Verschwörung zur Wehr. Zwar sei es legitim und sehr notwendig, Maßnahmen der Politik zu hinterfragen, man müsse aber kritische Wachsamkeit von destruktiver Pseudoskepsis unterscheiden, so Harder.
Es gibt eben nur einen großen Unterschied zwischen kritischen Fragen und Verschwörungstheorien. Und der Unterschied wird eben bei diesen Demos sehr deutlich. Also die Verschwörungstheorie fängt eben da an, wo eben behauptet wird, dass diese Maßnahmen nicht eine Reaktion auf eine reale, tatsächliche Krise sind, sondern dass diese Krise eben nur ein Vorwand sei, um bestimmte Maßnahmen durchzusetzen. Und das ist eben die Verschwörung daran. Und das ist keine Kritik mehr.
Der Journalist Bernd Harder. Ägypten hat 4 antike Sphinxen an den vielbefahrenen Tahrirplatz im Zentrum Kairos verlegt. Mostafa Wassiri, der Chef der Altertümerverwaltung, sagte, die Statuen blieben bis zur offiziellen Enthüllung in Holzbehältern. Wann diese sein werde, sagte er nicht. Archäologen und andere Menschen hatten die Verlegung an den Platz im Vorfeld kritisiert und die Sorge geäußert, dass die hohe Luftverschmutzung in der Hauptstadt den Statuen schaden könnte. Eine Klage gegen den Umzug durchläuft die Gerichte. Die Sphinxen waren für Ausbesserungsarbeiten von Luxor nach Kairo gebracht worden. Der Tahrirplatz war das Epizentrum der Proteste des arabischen Frühlings im Jahr 2011. Die französische Auschwitz-Überlebende Liliane Badur-Esraï ist am Freitag im Alter von 95 Jahren in Paris gestorben. Der Exekutivvizepräsident des Internationalen Auschwitz-Komitees Heubner würdigte sie in Berlin als außergewöhnliche und mutige Frau, um die Weggefährten in aller Welt mit Wehmut, Respekt und Dankbarkeit trauerten. 2012 wurde Liliane Badur-Esraï mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Vor kurzem präsentierte ihr Mann Raphael Esraï in Berlin die deutsche Edition ihrer Erinnerungen mit dem Titel »Die Hoffnung auf einen Kuss, Auschwitz, Liliane und ich«.
Es waren die Kulturnachrichten von Frederik Wirwig hier bei Fazit. So langsam wird die Kontaktsperre gelockert. Man kann wieder in Läden gehen, die vorher geschlossen waren. Auch einige Museen dürfen ab nächster Woche wieder aufmachen und Galerien. Aber der Abstand zum anderen bleibt natürlich ein Thema. An Vernissagen oder Performances mit viel Publikum ist nicht zu denken. Und da dachten sich die Betreiber der Wiener Galerie Helmuts Art Club, Intimität und Nähe, die ließen sich dann vielleicht sogar besser anders herstellen, nämlich per Telefon. Man ruft den Künstler an. Und das hat unsere Reporterin Christine Scheucher getan.
Wer die kostenpflichtige Nummer 0900 577 555 wählt, der darf ein wenig nervös sein, gespannt zumindest. Denn am anderen Ende der Leitung erwartet den Anrufer Kunst.
Helmuts Hotline, dieser Anruf kostet 3,64 Euro pro Minute, Österreichs erste Ausstellung zum Anrufen. Unsere Künstler warten schon auf dich.
Seit 1. Mai, Punkt Mitternacht, wartet er. Der Wiener Künstler Rade Petrasevich. 24 Stunden am Tag, ganze 6 Tage. So zumindest ist es angekündigt. Das klingt fast nach einer Marathon-Performance im Geiste Marina Abramowitschs, deren spektakuläre wie kräftezehrende Kunstaktionen Schule gemacht haben. Doch wer Rade Petrasevichs Kunst kennt, die fest im Biotop der Wiener Off-Szene verankert ist, weiß, dass konzeptionelle Strenge oder gar Purismus seine Sache nicht sind. Stattdessen wird die rotzige Attitüde des Punkrock großgeschrieben.
Hallo?
Hallo.
Hallo. Du, ich weiß nicht, wer spricht, aber ich bin gerade im Bus, ich kann nicht reden.
Ist das jetzt schon Teil der Ausstellung?
Was sagst du?
Ich habe gefragt, ob ich jetzt schon in der Ausstellung bin, ob das bereits Teil der Ausstellung ist.
Vielleicht, keine Ahnung. Es geht am Abend, ruf später an.
Offenbar will er nicht. Oder ist diese schonungslose Abfuhr am Ende bereits Teil einer Performance? Die Persiflage einer Publikumsbeschimpfung, ein soziales Experiment mit einem Fremden, in dem die Regeln der sozialen Distanz bewusst gebrochen werden? Wer die Nummer 0900-577-555 wählt, muss mit allem rechnen, mit einer Beschimpfung, einem kunsttheoretischen Diskurs, einer Performance.
Ich denke auch, dass es vor allem für Sammler oder Menschen, die grundsätzlich nicht so in der Kunstszene drinnen sind, auch eine einmalige Chance bieten kann, mit Künstlern, deren Werke sie seit längerem verfolgen, wirklich ein persönliches Gespräch zu führen, was eigentlich in dieser Form normal überhaupt nie möglich wäre.
So Sidney Ogedan, Betreiber des Helmuts Art Club und Initiator jener Kunsthotline, die verspricht, die erste Telefonausstellung Österreichs zu sein. Mit der Einrichtung einer kostenpflichtigen Kunsthotline will Ogedan einen Akzent setzen, der sich vom Angebot digitaler Plattformen bewusst absetzt. Denn im Zeichen des Corona-Notstands sei Kunst zunehmend als Gratis-Content wahrgenommen worden, den Künstler und Künstlerinnen mangels anderer Optionen bereitwillig mit ihren Followern teilen. Dabei, so Ogedan, sei die ökonomische Situation vieler Kunstschaffender gerade jetzt prekär.
Ich denke, zurzeit ist alles in der Schwebe. Ich habe das Gefühl, dass sowohl Käufer als auch Verkäufer gerade extrem vorsichtig sind. Man merkt es ja, heute ist ein Mail rausgegangen, dass die Auktionsergebnisse in dem Zeitraum bei -70% sind. Das ist, glaube ich, der negative Aspekt. Die Chance, die ich schon sehe, ist eben, dass gerade junge Formate, junge Künstler, neue Galerien eine neue Möglichkeit und eine neue Chance haben, gesehen zu werden und mit konkreten Vorschlägen und Konzepten auf sich aufmerksam machen können.
Eine Chance, die der Galerist Sidney Ogedan mit seiner Kunsthotline nutzen will. Bis 1. Juli sind wechselnde Künstler und Künstlerinnen telefonisch erreichbar, darunter auch Stars der österreichischen Szene. Die Namen will Sidney Ogedan allerdings noch nicht verraten. Der Aufbruch ins Ungewisse ist schließlich Teil des Konzepts. Und auch ich breche noch einmal auf ins Ungewisse und versuche erneut mein Glück. Was erwartet mich diesmal? Werde ich freundlicher empfangen als bei meinem ersten Versuch am Vormittag? Werde ich die Gelegenheit haben, dem Künstler eine Frage zu stellen? Oder aber wird vielmehr er mich mit Fragen löchern?
Helmuts Hotline, dieser Anruf kostet 3,64 Euro pro Minute. Österreichs erste Ausstellung zum Anrufen. Unsere Künstler warten schon auf dich.
Doch auch diesmal habe ich kein Glück. Die Idee bei Anruf Kunst ist eigentlich ganz gut, doch der Künstler Rade Petrasevich offenbar nicht bereit. Die groß angekündigte Telefonperformance findet wohl ein anderes Mal statt. Für heute gilt, außer Späßen nichts gewesen. Schade.
Christine Scheucher über Österreichs erste Ausstellung zum Anrufen. Ein Projekt der Wiener Galerie Helmut Art Club. Wir hatten es zu Beginn der Sendung von Menschen auf der digitalen Couch, von Teilnehmern eines Kunstprojektes, die über ihre Corona-Erfahrungen sprechen. Eine Extrem-Performance ohne für den Außenstehenden sichtbares Ergebnis. Die sogenannten Corona-Diaries des Medienprojektes Wuppertal sind ebenfalls Zeugnisse der Zeit, doch sie kann man sehen als Video und sie stammen von Jugendlichen. Seit 6 Wochen läuft auch dieses Projekt Corona Diaries und mit Andreas von Hören, Chef beim Medienprojekt Wuppertal, habe ich vor der Sendung über seine Erfahrungen gesprochen. Guten Abend.
Hallo.
Die Kollegen vom Kulturmagazin Kompressor haben ja damals zum Start ihres Projektes auch schon mit Ihnen gesprochen. Was ist denn seither geschehen mit diesen Diaries?
Nun, wir haben ja dazu aufgerufen, zum Beginn, als die Schulen geschlossen haben. Das war der erste Tag, wo Schüler und Schülerinnen nicht mehr zur Schule gehen konnten. Dieses beginnende Strukturlosigkeit im Tag, nicht mehr zur Schule gehen zu können, nicht mehr Freunde zu treffen. Aber das war noch der Anfang der Isolation. Jetzt haben wir 6 Wochen Strukturlosigkeit, Isolation. Also die Filme nehmen quasi die Entwicklung der Zeit mit. Jetzt geht es schon wieder darum, die ersten Teilnehmenden gehen wieder zur Schule. Dann gibt es in der letzten Woche diesen Umgang mit den Masken ist Thema. Ja, und durch die Wochen durch sind die Blickwinkel natürlich sehr verschieden, je nachdem, wie sie es beeinträchtigt. Mhm. Das heißt, es gibt schon Leute, die selber betroffen sind. Es sind ja nicht nur alte Leute, die Risikopersonen sind, sondern es sind durchaus auch junge Menschen, auch Leute, die bei uns mit Filme machen. Und dann machen sie sich Sorgen. Die, die das nicht haben, die machen sich vor allen Dingen Sorgen um ihre Isolation, ja, und um ihre Langeweile letztendlich.
Okay, Langeweile ist ein großes Thema, ja?
Langeweile ist ein großes Thema. Freunde und Freundinnen nicht zu treffen, etwas zu finden, ne, was man überhaupt in dieser Zeit macht. Ne. Es gibt einige, die werden dann kreativ, malen Bilder. Ich habe eben gerade gesehen, vor ein paar Tagen haben dann Leute Zeltexperimente in ihrem eigenen Garten gemacht. Es gibt aber auch welche, die sich zum Beispiel vorher um Umweltschutz gekümmert haben. Das war ja das große Thema für junge Menschen, die auch in diesen Zeiten sich vernetzen, aber auch Aktionen machen. Es gab ja diese Aktionen auf den Rathausvorplätzen in Deutschland. Die Lage ist verschieden und es ist auch bei jedem Einzelnen, glaube ich, verschieden, dass es mal gute Stunden gibt und mal, wo einem alles auf den Geist geht.
Wie viele Videos haben die Wuppertaler Jugendlichen denn inzwischen bei Ihnen eingereicht?
Wir sind jetzt heute bei 85 Filmen. Wir veröffentlichen jeden Tag einen neuen Film. Das heißt, wir machen einen Zusammenschnitt an jedem Tag von mehreren Personen. Ich gucke da als Vater mehr drauf und finde das auch als Vater total spannend, diesen Blickwinkel von jungen Menschen, die ja sich erstmal viel unsterblicher fühlen, als wenn man viel älter ist und so eine ganz andere Dynamik und auch ganz andere Lust am Leben und am Treffen haben. Ja.
Was empfinden Sie denn als Stärke dieses Projektes? Also jenseits dessen, dass wir sozusagen so diese Themen mitkriegen, mit denen die sich beschäftigen?
Also ich glaube, das ist aber auch unser Ansatz hier der Filmemacherei im Medienpark Wuppertal, jungen Leuten eine Stimme zu geben über selbstgemachte Filme. Das ist immer wichtig, dass sie sich spüren in der Gesellschaft. Und dann, wenn du besonders isoliert bist, wenn du keine Stimme eigentlich gerade hast, weil du dich nicht treffen kannst, dann ist das besonders wichtig. Und dann beim Gucken natürlich zu sehen, dass drei Häuser weiter oder drei Straßen weiter oder drei Städte weiter die Lebenslage eigentlich gar nicht so ganz anders ist. Das hilft ja auch ein bisschen weiter im Loch. Es gibt auch, ich habe eben gerade den Akram, der ist zum Beispiel geflüchtet aus Syrien, der sagte, Mensch, die Straßen sind hier so leer. Das war die Zeit von jetzt vor ein, zwei Wochen, wie bei uns in Syrien. Das finde ich ganz spannender Vergleich. Oder wir haben eine junge blinde Frau, die das gar nicht sieht. Da ist ja auch die Frage, wie nimmt die das wahr? Also wir haben das schon sehr, sehr verschiedene Menschen, ja, so verschieden wie die Menschen halt hier in Wuppertal sind.
Ja, diese Filme entstehen wahrscheinlich, indem man das Handy in die Hand nimmt und sich selbst filmt oder vielleicht irgendwo aufstellt. Also und dann ist man innen in seinem Zuhause. Jetzt weiß man ja, dass Jugendliche sich auch stark gerade in diesem Zeitalter der Bilder und von Instagram wahnsinnig stark inszenieren. Ist es da auch der Fall?
Ja, natürlich. Das sind die auch, glaube ich, noch mehr gewohnt und besser und können es auch besser, glaube ich, und blühen zum Teil auch auf. Man spürt ein bisschen Ehrlichkeit und man spürt ein bisschen Inszenierung. Und im tiefsten Loch filmt man sich bestimmt nicht, aber man merkt schon auch die Nöte. Man merkt die schönen Sachen und man merkt die Nöte. Und man merkt auch, dass wir nicht immer schön sind. Obwohl man sich versucht, das beste Bild von sich zu geben, sind wir Menschen schon auch unterschiedlich und junge Menschen auch. Und das ist eigentlich, finde ich, auch ganz spannend, diese Diversität zu sehen.
Vor einigen Wochen haben wir hier bei Fazit über ein Projekt der Uni Hamburg gesprochen, das Corona-Archiv, wo man schon jetzt um Einreichungen aus dem Alltag der Corona-Zeit bittet, um damit später dann forschen zu können. Also historische Forschung, kulturwissenschaftliche Forschung. Haben Sie das oder Ähnliches bei der Entwicklung der Idee damals auch schon mitgedacht, dass diese Filme auch später interessant werden könnten?
Doch, das ist ja, wie ich früher mein Poesiealbum geführt habe oder man sein Fotoalbum hat. So sind Filme und Fotos heute ja immer etwas, was im Nachhinein auch etwas von unserer Biografie zeigt. Und wir wollen in einigen Monaten daraus einen größeren Kinofilm machen, ne, aus all dem Material, was wir haben. Wir schneiden ja jetzt schon zusammen und das ist ja Zeitgeschichte aus der Perspektive von jungen Menschen natürlich mit bestimmten Blickwinkeln. Aber dieser junge Blickwinkel ist, finde ich, ein durchaus interessanter. Und es ist jetzt interessant beim Miterleben, aber hinterher haben wir das ja alle erlebt. Jeder aus seinem Blickwinkel. Und dann erinnert man sich daran zurück, wenn man so einen Film sieht und denkt, das habe ich an dem Tag gemacht. So bin ich mit meiner ersten Maske rumgelaufen. So habe ich mein Klopapier gekauft. Das waren meine Nöte mit meinen Kindern oder in meiner Liebesbeziehung. Also insofern ist das natürlich in einem Jahr oder auch in vielen Jahren ist das interessant, weil es Geschichte aus dem Erleben von jungen Menschen widerspiegelt.
Andreas von Hören, Chef des Medienprojektes Wuppertal, über die Corona-Diaries, die auf YouTube und Instagram unter diesem Stichwort gefunden werden. Herr von Hören, vielen Dank für das Gespräch.
Danke, gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Der Wald hat etwas Tröstliches. So macht uns die Neue Zürcher Zeitung Mut. Hier ist es schön, schrieb Paul Jandl über die Einsamkeit, die man sich nicht zweimal sagen lassen muss. Jene Einsamkeit, die er empfindet, wenn er von Berlin über die Autobahn Richtung Stettin fährt und dann irgendwann in seinem liebsten Wald verschwindet. Den genauen Ort teilt er uns nicht mit, sonst ist es da bald wohl nicht mehr so einsam. Manchmal kommen Wildschweine. Immer hat man das Gefühl, dass die Tiere des Waldes sehr beschäftigt sind. Sie haben viel zu tun, wir gerade nicht. Das macht auf angenehme Weise demütig, bevor es wieder zurückgeht zu den Menschen. Und da kann es manchmal ja richtig kompliziert sein. Es gibt einen neuen Volkssport, lasen wir in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Auf Deutsch könnte man ihn Abstandsscham nennen, beschrieb Ute Frevert, was passiert, wenn wir in Corona-Zeiten keinen 2 Meter breiten Abstand zu unseren Mitmenschen auf der Straße oder im Supermarkt einhalten. Es gibt wie immer schwarze Schafe. Sie werden von anderen, die stets alles richtig machen, öffentlich zur Rede gestellt und manchmal auch an den Pranger. Oder sie werden nur mehr als missbilligend angeguckt, wie der Kulturpressebeschauer, wenn er tatsächlich noch in seinem Bioladen ohne Mundschutz einkauft, wo doch alle anderen einen solchen tragen. So praktizierten es schon die Dorfgemeinschaften der frühen Neuzeit, die sich das Recht herausnahmen, Einwohner, die gegen die guten Sitten verstießen, öffentlich zu tadeln, warf die Historikerin Ute Frevert den Blick zurück, als es noch keine Bioläden geben musste, weil alles Bio war. Kritik ist möglich und sinnvoll, aber sie soll freundlich und zurückhaltend vorgebracht werden. Und sie soll unter 4 Augen stattfinden, ohne Publikum. Damit verliert sie die Beschämungsqualität, die jeder öffentlichen Zurechtweisung eigen ist, und gewinnt an Eindringlichkeit. Der Kulturpressebeschauer hat sich schon 1 Dutzend Mundmasken bestellt, die können aber erst im Juni geliefert werden. Hinter jedem Maskenträger verbirgt sich ein Mensch mit einem lachenden und einem weinenden Auge, stand ebenfalls in der Frankfurter Allgemeinen. Was wir verlieren, wenn wir bald alle Masken tragen, erklärte uns Melanie Mühl. Die Maskenpflicht schafft ausgerechnet dort neue Barrieren, wo wir ohnehin oft im Dunkeln tappen, in der Gefühlswelt unseres Gegenübers. Dass man jemandem an der Nasenspitze ansieht, was ihn umtreibt, welche Gefühle ihn leiten, darin liegt eben durchaus ein Funken Wahrheit. Und wie sieht es anderswo aus? Frankreich erlebt die Epidemie als Remake der deutschen Besatzung, hieß es in der Frankfurter Allgemeinen. Es gibt Ausgangssperren wie im Krieg. 20% der Pariser flüchteten aufs Land und ans Meer. Das Denunzieren und Überwachen der Nachbarn wird wieder zum gesellschaftlichen Phänomen, schrieb Jörg Altweg über die Krankheit Covid-19 in unserem Nachbarland. Dass der US-Präsident so dumm ist, dass er Covid-19 durch Licht und die Injektion von Desinfektionsmitteln heilen möchte, ist der Skandal des Donnerstags, stand im Berliner Tagesspiegel. Trauriger finde ich den Freitag, an dem er sagt, seine Bemerkung sei Sarkasmus gewesen, meinte Klaus Brinkbäumer in seinem Corona-Tagebuch aus New York. Es gibt knapp 50.000 Corona-Tote in den USA. Bald werden es mehr als im Vietnamkrieg, 58.000, sein. Der Präsident formuliert kein Mitgefühl, lässt keine Flaggen auf Halbmast setzen und hält Sarkasmus für eine der Lage angemessene Form des Dialogs. Sarkasmus kann sehr inhuman sein. Dann schon lieber Ironie. Ich bereite meinen nächsten Auftritt am Theater in Stuttgart vor, erzählte der Entertainer Harald Schmidt der Wochenzeitung Die Zeit. Natürlich weiß ich nicht, wann der sein wird. Geplant war er für den 11. Mai. Dafür sichte ich stündlich die Meldungen der Mahner, Warner, Meisterdenker und Hellseher. Und nicht nur die haben jetzt ihre große Stunde. In der aktuellen Situation fühlen sich Wundergläubige mitunter im Aufwind. Denn jetzt haben sie die Möglichkeit, ihre übernatürlichen Fähigkeiten in einer ganz besonderen Situation zum Einsatz zu bringen. Das stand in Christ und Welt, der Beilage der Zeit. Manche glauben sogar, durch Gebet die Pandemie stoppen zu können, schrieb die katholische Theologin Doris Reisinger. Sie glauben, dass Gebet, Sakramente und geweihte Gegenstände besseren Schutz bieten als Social Distancing oder Masken. Und andere tun etwas für ihre Nächsten. Bachs Fug in G-Dur, Bach-Werke-Verzeichnis 577, schallt in einschüchternder Klangfülle und majestätischer Größe über den Hof. Dann nämlich, wenn der Organist Cameron Carpenter vor den besonders einsamen Alten und Obdachlosen auftritt, wie die Süddeutsche Zeitung schilderte. Sein Publikum hat sich hinter den Fenstern versammelt, im Rollstuhl, stehend, auch die Pflegekräfte hören zu, schrieb der Tagesspiegel über ein Konzert der ehrenamtlichen Corona-Hilfe auf der Ladefläche eines Lastwagens mit einer elektronischen Viscount-Orgel. Vor 26 Pflege- und Obdachloseneinrichtungen, je 20 Minuten. Das macht Mut, da müssen wir gar nicht in den Wald.
Das war die Kulturpresseschau von Klaus Pokatzki und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, wir hören uns morgen wieder, wenn Sie wollen. Bis dahin, tschüss und gute Nacht.